SR Info. Bilanz am Mittag.
Die Waffenruhe in Gaza. Bisher hält sie, aber wie fragil ist die Lage dort? Der Machtwechsel in den USA, wie Washington sich auf den neuen Präsidenten vorbereitet. Und es ist wieder Ofelszeit. In Saarbrücken startet heute Abend die 46. Ausgabe des Filmfestivals. Am Mikrofon für Sie heute Isabel Tentrup. Guten Tag und herzlich willkommen.
SR Info.
Die Waffenruhe in Gaza, mühsam ausgehandelt, über Wochen, Monate. Bisher hält sie, 3 israelische Geiseln sind frei. Gestern Abend übergab die Terrororganisation Hamas die 3 Frauen dem Roten Kreuz. In der Nacht hat Israel dann 90 palästinensische Häftlinge freigelassen. Auch das Teil der Vereinbarung zur Waffenruhe. Live zugeschaltet aus Tel Aviv ist nun unser Korrespondent für Israel und für den Gazastreifen, Jan-Christoph Kitzler. Herr Kitzler, lassen Sie uns zunächst über die freigelassenen Geiseln sprechen. Wie geht es denn den 3 Frauen? Was ist darüber bekannt?
Also viele Menschen hier in Israel waren gestern sehr erleichtert, als sie gesehen haben. Denn da sah man offenbar 3 Frauen, die in einem äußerlich zunächst mal nicht so schlechten Zustand waren. So will ich es mal beschreiben. Also physisch in ganz gutem Zustand. Da gab es auch Lächeln. Da gab es natürlich auch viele Tränen, als sie dann von ihren Verwandten und Familienangehörigen in die Arme geschlossen wurden. Man weiß natürlich überhaupt nicht, wie es in ihnen drinnen aussieht. Das kann man nur vermuten. Die haben über 15 Monate der Hölle hinter sich in ständiger Angst zu sterben. Entweder durch die Bewacher der Hamas oder anderer Terrororganisationen oder auch durch israelische Luftschläge im Gazastreifen. Die Kampfhandlungen waren ja zum Teil sehr, sehr nah. Und die sind jetzt weitgehend abgeschottet von der Öffentlichkeit. Die müssen jetzt natürlich viel Fürsorge bekommen. Und das ist auch sichergestellt in dem Krankenhaus, in dem sie sind und dann natürlich auch in ihren Familien.
Was ist denn bekannt über die Geiseln, die weiter in der Hand der Hamas sind? Wann sollen die freigelassen werden?
Also es sind ja fast 100 Geiseln, um die es jetzt geht. Und in der ersten Phase, in diesem Deal, sollen jetzt tatsächlich 33 freikommen. Und das ist gestaffelt. Jetzt am nächsten Wochenende sollen wieder 4 Geiseln freikommen und dann geht es so weiter. Der Anreiz soll eben auch sein, dass die Waffenruhe hält. Und deswegen werden immer nach und nach Geiseln freigelassen und im Austausch dazu eben dagegen palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen. Am nächsten Wochenende ist noch ein bisschen kritischer Moment. Da soll die Hamas nämlich dann bekannt geben, ob die 33 oder wer von den 33, die insgesamt jetzt erstmal freikommen sollen, noch am Leben ist. Und das ist natürlich ein Termin, auf den warten viele Angehörige. Man geht davon aus, dass die meisten von denen tatsächlich noch leben, aber man weiß es nicht, auch weil die israelischen Streitkräfte gesagt haben, von den insgesamt 100 Geiseln sind Dutzende sicherlich nicht mehr am Leben.
In der Nacht hat Israel 90 palästinensische Häftlinge freigelassen. Wie ist diese Freilassung abgelaufen und was ist über diese Freigelassenen bekannt?
Da sind erstmal Frauen freigekommen und Minderjährige, die in israelischen Gefängnissen saßen. Das gibt es ja auch. Das sind zum Beispiel politische Aktivistinnen gewesen oder eine Frau, die zum Beispiel wegen Hetze in sozialen Medien festgenommen wurde und festgesetzt wurde, auch zum Teil gar nicht mit ordentlichen Gerichtsverfahren. Das ist erstmal sozusagen eine niedrige Kategorie. Am Ende geht es natürlich auch darum, und das war auch das Interesse der Hamas bei den Verhandlungen, auch sogenannte Hochkaräter frei zu bekommen, also verurteilte Terroristen, Leute, die lebenslange Haftstrafen verbüßen. Und das wird man natürlich sehen, wenn die frei kommen. Es war gestern Jubel auf den Straßen. Das Jordanland, zum Beispiel in Betunia, das ist in der Nähe von Ramallah, da wo die palästinensische Autonomiebehörde sitzt, da war es großer Jubel, hunderte, tausende Menschen auf den Straßen, die haben die dort empfangen. Und die Hamas hat das Ganze natürlich auch ausgeschlachtet und hat gesagt, naja, das ist auch Zeichen des Sieges von uns, dass wir diese Menschen jetzt frei bekommen. Also man versucht das Ganze auch politisch zu nutzen.
Wie nimmt die Bevölkerung in Israel es auf, dass das Abkommen nun angelaufen ist? Sie haben schon angedeutet, Erleichterungen natürlich über die Freilassung dieser 3 Frauen, der 3 Geiseln.
Es kommt darauf an, wie man fragt. Also es gibt natürlich hier viele, die mit den Geiseln mitfiebern und die mit den Angehörigen mitfiebern, die hier in den letzten Monaten immer wieder auf der Straße waren. Die fordern die Regierung auf, sorgt dafür, dass nicht nur die 33 freikommen, sondern dass alle Geiseln, die noch im Gazastreifen sind, freikommen. Die haben Angst, dass die Regierung nach diesen 6 Wochen den Krieg wieder hochfährt und das wäre natürlich dann schlecht für die Überlebenschancen der verbleibenden Geiseln im Gazastreifen. Es gibt aber auch die Anhänger der rechtsextremen Koalitionspartner von Benjamin Netanyahu, dem Regierungschef, die sagen, dieser Deal ist eine Gefahr für die Sicherheit Israels, weil eben auch verurteilte Terroristen frei kommen und die sagen, wir können diesen Krieg nicht beenden, solange die Hamas nicht besiegt ist. Und die waren auch auf den Straßen. Aber die Mehrheit sind sicherlich die Menschen, die einfach nur wollen, dass die Geiseln freikommen.
Wie schätzen Sie denn das ein? Wie fragil ist denn dieses Waffenstillstandsabkommen?
Also die gute Nachricht ist, dass das jetzt erstmal angelaufen ist und dass das auch mit Verzögerung, wenn auch, also doch geklappt hat. Und man kann davon ausgehen, dass diese 6 Wochen jetzt erstmal funktionieren. Da kann natürlich immer irgendwas passieren, dass es wieder dann doch Raketenbeschuss oder solche Dinge gibt, die das Ganze dann gefährden. Ich bin sehr skeptisch, was die Phase danach angeht. Da soll es ja eine dauerhafte Waffenruhe geben. Da gibt es dann auch zu viele Kriegstreiber hier auf israelischer Seite. Und auch die Hamas ist eben noch sehr bemüht, sich als starke Fraktion und eben nicht besiegt darzustellen. Es könnte sein, dass der Krieg danach weitergeht.
Soweit unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler, live zugeschaltet aus Tel Aviv. Vielen Dank. Am Grenzübergang Rafah stehen hunderte Lastwagen mit Hilfsgütern für die Menschen im Gazastreifen bereit. Seit Beginn der Waffenruhe werden die Güter von hier auch weiter transportiert. Nach Angaben der UNO sind gestern mehr als 630 Lkw in den Gazastreifen gefahren. Mindestens 300 hätten Hilfsgüter in den Norden gebracht. Der logistische Aufwand, sie zu den Bedürftigen zu bringen, ist groß, berichtet unser Korrespondent Moritz Behrendt.
Ein Laster kommt leer von der Grenze zurück. Hupend zieht der Fahrer vorbei an wartenden Kollegen. Kilometerlang stauen sich in Rafah auf der ägyptischen Seite der Grenze zum Gazastreifen die Lkw mit Hilfsgütern. Auf vielen prangt das Logo des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen. Auch Transporte von NGOs wie World Central Kitchen sind dabei. Fahrer Mohamed Abulmati zählt auf, was er geladen hat. Reis und Zucker, Bohnen, Thunfischkonserven, Joghurt, Milch und Linsen. Seit 2 Tagen steht der 51-Jährige hier, kann es nicht erwarten, endlich über die Grenze zu fahren. Sehen Sie nicht das Strahlen in meinem Gesicht, sagt er. Die Hilfe für Gaza ist für die ägyptischen Trucker kein Job wie jeder andere. Sie sehen sie als Dienst an ihren palästinensischen Brüdern an, wie ein jüngerer Fahrer sagt. Auch er heißt Mohammed. Alle Ägypter sind froh für die Menschen in Gaza, dass sie nicht länger bombardiert werden. Niemand kann bei der Zerstörung glücklich sein. Oder wenn unschuldige Kinder sterben. Ihre Güter fahren die Trucker nicht direkt nach Gaza. Der Grenzübergang, der Ägypten mit dem Palästinensergebiet verbindet, ist für sie weiterhin geschlossen. Die Laster fahren in Rafah erst durch ein Nebentor, von wo aus sie dann zum nahen Grenzübergang Kerem Shalom auf der israelischen Seite geleitet werden. Dort wird die Ladung vom israelischen Militär durchsucht, ob tatsächlich nur Hilfsgüter dabei sind und unter den Decken keine Waffen für die Hamas versteckt sind oder andere Güter, deren Einfuhr nach Gaza Israel auch weiterhin nicht erlaubt. Nach der Kontrolle werden die Lkw entladen, auf palästinensischer Seite werden die Hilfsgüter von anderen Fahrern übernommen. In Rafah sind die meisten Lkw mit Lebensmitteln beladen. Andere transportieren Decken oder Notunterkünfte. Auch Treibstofflaster sind dabei, damit in Gaza die Wasserpumpen betrieben werden können. Nach Angaben der ägyptischen Regierung sind am ersten Tag der Waffenruhe mehr als 300 Lasterladungen mit Hilfsgütern in das Palästinensergebiet gekommen. Außenminister Badr Abdellati hatte erklärt, Ägypten werde keine Mühen scheuen, um den Palästinensern im Gazastreifen in Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft zu helfen. Die Lieferungen am ersten Tag der Waffenruhe sollen nur ein Anfang sein. Es wurde vereinbart, dass 600 Lastwagen pro Tag in den Gazastreifen fahren werden, darunter 50 Lastwagen für Treibstoff. Wir hoffen, dass 300 Lastwagen für den nördlichen Gazastreifen bereitgestellt werden, da dieses Gebiet sehr betroffen ist und die Situation viel schlimmer und katastrophaler ist als im übrigen Gebiet. Am Grenzübergang fährt wieder ein Laster ohne Ladung von der Grenze zurück. Eine weitere Hilfslieferung, die bald bei den Menschen im Gazastreifen ankommen dürfte. Fahrer Ahmed El Sayed sagt, es macht uns glücklich, diesen Menschen Essen und Trinken zu geben.
Moritz Behrendt über Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Wir schauen in die USA. Der 47. Präsident der Vereinigten Staaten. Er mag umstritten sein und in mancher Hinsicht ungewöhnlich. Die Amtseinführung heute richtet dennoch sich nach einem genau festgelegten Protokoll. Heute wird Donald Trump zum Präsidenten ernannt. Die Zeremonie beginnt um 18 Uhr unserer Zeit und sie soll etwa 2 Stunden dauern. Washington bereitet sich mit Freude und mit Sorge auf den neuen Präsidenten vor. Ralf Borchert berichtet.
Es gab auch Trump-Gegner, die am Wochenende in Washington demonstriert haben, darunter Emily Browning aus North Carolina.
I'm here to support women and immigrants and everyone's rights, human rights.
Ich bin hier, um die Rechte von Frauen, von Einwanderern, von jedem, Menschenrechte insgesamt zu unterstützen, sagt sie. Und lässt keinen Zweifel, dass sie Donald Trump schrecklich findet.
Terrible.
Hoffnung, dass die nächsten 4 Jahre Fortschritt bringen, hat sie nicht.
No hope. I don't have any hope.
Dass Trump die Amtseinführung wegen der Kälte ins Innere des Kapitols verlegt hat, findet Emily Browning lächerlich.
That's ridiculous. Every president has had the inauguration outside.
Jeder Präsident der vergangenen 40 Jahre hatte seine Amtseinführung draußen im Freien, auch bei Kälte, meint sie. Trump habe wohl in Wahrheit nur Angst gehabt, dass nicht genug Leute kommen, die die erhoffte Riesenmenge ergeben.
Because he doesn't have enough people to come to look like a real crowd.
Allerdings, die mehreren tausend Anti-Trump-Demonstrierenden wurden von den Trump-Anhängern zahlenmäßig weit übertroffen. 10.000 standen am Sonntag an manchen Straßenecken von Musik beschallt in kilometerlangen Reihen stundenlang an, um in die Capital One Arena zu kommen, die Sporthalle, in der Trump eine Victory Rally, eine Siegesfeier, abhielt. Im Schneeregen stand auch Nick Kaywerk aus Maryland.
Frankly, we're just thankful to see him inaugurated, no matter if it's indoors, outdoors, on the moon, we don't care.
Wir sind ehrlich gesagt einfach froh, dass er ins Amt kommt, egal ob das drinnen oder draußen oder auf dem Mond ist, das ist uns egal, meint er. Wichtig ist, dass er das Land in die richtige Richtung führt.
A lot of things need to happen, the economy to be fixed, border restrictions.
Die Wirtschaft in Ordnung bringen, die Grenze sichern, um illegale Einwanderung zu verhindern, wieder mehr Öl und Gas fördern. All das sind Dinge, die schnell passieren müssen, meint Nick Kaywerk. Dafür habe ich ihn gewählt.
All things that were reason why I voted for him.
Als Trump dann auf die Bühne kommt, jubeln ihm die rund 20.000, die es in die Halle geschafft haben, zu.
Ladies and gentlemen, the 47th President of the United States, Donald J. Trump.
Wir haben gewonnen, ruft Trump.
We won.
Und verspricht, er werde mit historischer Schnelligkeit und Stärke jede einzelne Krise, in der das Land stecke, überwinden.
With historic speed and strength and fix every single crisis facing our country.
Schon jetzt sei zum Beispiel nach kurzer Abschaltung TikTok zurück.
TikTok is back.
Trump versprach, die Video-App werde in Zukunft in Form eines Joint Ventures zu 50% in amerikanischer statt chinesischer Hand sein. Der künftige Präsident holte auch erneut den reichsten Mann der Welt, Elon Musk, auf die Bühne. Dieser Wahlsieg ist erst der Anfang, sagte Musk, um Amerika zu verändern und stark zu machen, für Jahrhunderte, für immer. Zum Abschluss seiner Siegesfeier führte der 78-jährige Trump ein Tänzchen auf zum Uralt-Hit YMCA, gesungen von der Neubesetzung der Village People. Um genau 11.47 Uhr Ortszeit, 17.47 Uhr deutscher Zeit, soll Donald Trump heute als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt werden.
Der Beitrag von Ralf Borchert aus Washington. Und als eine der ersten Amtshandlungen will Trump offenbar sofort eine Rekordzahl an Dekreten unterzeichnen. Demnach betrifft eine dieser präsidentiellen Anordnungen dann die viel diskutierten Massenabschiebungen von Migranten. In den USA leben unter anderem 5 Millionen Mexikaner ohne Aufenthaltspapiere. Mexikos Präsidentin hat angekündigt, sich für die Rechte ihrer Mitbürger und Mitbürgerinnen in den USA einzusetzen. Anna Hanke berichtet.
Um die 11 Millionen Mexikaner leben und arbeiten in den USA, schicken Gelder an ihre Familien, was in Mexiko ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Schätzungsweise 5 Millionen von ihnen haben keine gültigen Aufenthaltspapiere, obwohl viele von ihnen schon seit Jahrzehnten in den USA sind. Bei einer Kundgebung zu ihren ersten 100 Tagen im Amt würdigte Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum ihre, so wörtlich, Schwestern und Brüder in den USA. Sie sind außerordentliche Arbeiter auf dem Land, im Baugewerbe, im Dienstleistungsbereich. Sie sind große Wissenschaftler an den Unis. Sie sind Helden des Vaterlandes. Unsere migrantischen Brüder und Schwestern vergessen ihre Familien und ihr Vaterland nicht. Und wir vergessen sie auch nicht. Die mexikanische Regierung hat nach eigenen Angaben mehr als 2500 Anwälte engagiert, die Immigranten in den USA juristisch unterstützen sollen. Das ist, ehrlich gesagt, ein wichtiger und wertvoller Beitrag. Aber die Dimension des Problems wird sie in sehr kurzer Zeit überwältigen. Tonatiuh Guillén López, ehemaliger Kommissar des Nationalen Migrationsinstituts, ist Professor für Entwicklungsstudien an der Nationalen Autonomen Universität in Mexiko. Er rechnet damit, dass es gleich zu Beginn von Trumps Amtszeit sichtbare Abschiebeaktionen geben wird. Die große Sorge ist, dass es sich um Personen handelt, die schon eine Weile dort leben, mit all den verbundenen humanitären Aspekten, vor allem wenn Familien getrennt werden oder Eigentum oder gemeinschaftlicher Zusammenhalt verloren geht. Das ist, worüber wir uns jetzt am meisten Sorgen machen. Die Grenzstadt Tijuana hat bereits den Notstand erklärt. So sollen Gelder freigemacht werden, um mit der möglichen Ankunft von Abgeschobenen umzugehen. Cristina Coronado hat vor 6 Jahren im Zentrum der ebenfalls an der Grenze gelegenen Ciudad Juárez eine Essensausgabe für Migrantinnen und Migranten aufgemacht. Sie wartet erstmal ab. Wir haben hier schon die Erfahrung gemacht, tausende Menschen aufzunehmen. Wir wissen nicht, was passiert. In unseren Händen ist es, die Menschen aufzunehmen, wenn sie kommen. Wir haben unsere Grenzen, wir können nicht alles machen, aber wir bieten Essen, haben Angebote für die Kinder und auch Aufnahmehäuser. Mexikos Präsidentin Sheinbaum betont in den letzten Tagen immer wieder, dass sie mit der Trump-Regierung eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe anstrebt. Themen gibt es genug. Immer unter Achtung unserer jeweiligen Souveränität können wir zusammenarbeiten, um die Kriminalitätsrate in Mexiko zu verringern, den Waffenschmuggel aus den USA nach Mexiko zu verhindern. Zugleich tragen wir alles Notwendige dazu bei, um diese Fentanyl-Krise einzuschränken, die sie in den USA haben. In den letzten Monaten hat Mexiko deutlich mehr Drogen beschlagnahmt. So etwa Anfang Dezember 1 Tonne des tödlichen Fentanyls. Sicherheitsminister Omar Garcia Harfuch hat sich mit seinem Team in Sinaloa installiert. Er soll die Kriminalität in dem besonders von Drogengewalt betroffenen Bundesstaat eindämmen.
Anna Hanke aus Mexiko. Nachrichten des Tages gibt es heute mit Katharina Döppler.
In Los Angeles wächst die Sorge vor weiteren Bränden. Der Wetterdienst warnt vor der Rückkehr der gefährlichen Starkwinde, die mühsam eingegrenzten Feuer neu anfachen können. Die Rede ist von extremem Feuerwetter. Der künftige US-Präsident Trump kündigte an, sich am Freitag selbst ein Bild von den gewaltigen Schäden der Brände machen zu wollen und versprach Hilfe. Durch die Flächenbrände wurden bisher Schätzungen zufolge mehr als 12.000 Gebäude in der Region zerstört oder beschädigt. Mindestens 27 Menschen kamen ums Leben. Die ukrainischen Streitkräfte leiden zunehmend unter einem Mangel an Soldaten. Die Armeeführung teilte mit, die Zahl bestimmter Brigaden müsse dringend erhöht werden. Doch der Bedarf könne nicht durch Mobilisierung gedeckt werden. Deshalb habe die Ukraine damit begonnen, Personal aus Logistik, Versorgung und Instandhaltung abzuziehen. So sollen Lücken gefüllt und neue Einheiten aufgestellt werden. Die nächste Fußball-Europameisterschaft läuft wieder live bei ARD und ZDF. Die Öffentlich-Rechtlichen haben sich bei der UEFA die Übertragungsrechte für alle 51 Spiele gesichert. Die EM 2028 findet in Großbritannien und Irland statt. Die deutschen Spiele bei großen Turnieren sorgen regelmäßig für Rekordquoten. Das Viertelfinalaus im Sommer gegen Spanien hatte mehr als 27 Millionen Zuschauer, einen Marktanteil von über 80%. Im Saarland gibt es Ende März erstmals seit 2019 wieder die lange Nacht der Industrie. Schülerinnen und Schüler sowie Studierende können sich dort über Karrieremöglichkeiten in 10 Industriebetrieben informieren. Anmeldungen sind bis zum 14. März möglich, und zwar über die App Lange Nacht der Industrie. Getragen wird die Veranstaltung von der IHK Saarland und vom Verband der Metall- und Elektroindustrie des Saarlandes. Unter anderem beteiligen sich die Firmen Festo, Nobilia und Woll Maschinenbau.
SR Info.
Die Bilanz, die SR Info-Bilanz am Mittag. Und wir berichten hier immer wieder darüber. Weltweit rücken Grenzen, Zölle und nationale Interessen wieder stärker in den Blick. Das Gegenteil also von dem, wofür sich das Weltwirtschaftsforum in Davos eigentlich Jahr für Jahr stark macht. Ab heute kommt die globale Politik- und Wirtschaftselite wieder in den Schweizer Bergen zusammen. Das Motto dieses Mal: Zusammenarbeit für das intelligente Zeitalter. Unter den Staats- und Regierungschefs, die nach der Davos kommen, sind auch der ukrainische Präsident Zelensky und Bundeskanzler Scholz. Zentrales Gesprächsthema dürfte die America-First-Politik von Donald Trump sein. Der US-Präsident wird allerdings nur online auftreten. Es ist das 55. Treffen der Staatschefs und Unternehmenslenker in den Bergen. Und um das Weltwirtschaftsforum ranken sich viele Geschichten. Manche stimmen, andere nicht. Was wirklich in Davos passiert? Dazu Arne Schulz.
Das Weltwirtschaftsforum gibt es seit mehr als einem halben Jahrhundert. Es ist das Lebenswerk des deutschen Klaus Schwab, der seit den 70ern als Ökonomieprofessor in Genf arbeitete. Schwabs Anspruch nicht weniger als die Verbesserung der Welt. Der Weg dorthin? Dialog, miteinander reden. In diesem Jahr kommen unter anderem rund 60 Staats- und Regierungschefs und etwa 900 Vorstandsvorsitzende in die kleine Stadt Davos hoch oben in den Alpen und diskutieren dort in zahlreichen Podiumsdiskussionen über Kriege, Klimawandel und künstliche Intelligenz. Dass es einer privaten Organisation wie dem Weltwirtschaftsforum ausschließlich um das Wohl der Menschheit geht, stellen Kritiker allerdings seit Jahren in Frage. Manche Vorwürfe sind dabei ziemlich skurril. 2020 brachte Schwab ein Buch heraus über den großen Neustart, The Great Reset. Verschwörungsideologen sahen darin den Versuch, eine neue Weltordnung zu installieren, zugunsten der Elite. Dabei hatte der Forumsgründer nur vorgeschlagen, die Pandemie als Chance zu begreifen und die Wirtschaft sozialer und ökologischer zu machen. Was allerdings stimmt, das Weltwirtschaftsforum ist mehr als nur Dialog. Es ist auch ein großes Geschäft. Mittlerweile macht die Organisation von Schwab umgerechnet etwa 460 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Der Großteil kommt von Partnerunternehmen, die unter anderem für die Teilnahme am Jahrestreffen in Davos viel Geld hinblättern. Ein Elitepass, der Zugang zu allen Orten ermöglicht, kostet laut Financial Times mehr als 28.000 Euro pro Person. Auch das Übernachten ist teuer. Einige Tage vor dem Start wurden Apartments für 30.000 bis 70.000 Euro die Woche im Internet angeboten. Viele Unternehmen mieten außerdem ganze Buchläden oder Bäckereien, lassen sie ausräumen und richten dort Büros für Geschäftstreffen ein. Die Davoser Ladeninhaber rufen dafür laut Medienberichten Preise von 1 bis 3 Jahresmieten auf. Manche Läden werden dann noch aufwendig umgebaut. Einige Gebäude bekommen von den Unternehmen eine komplett neue Außenhülle verpasst. Auch in den Luxushotels werden viele Zimmer zu Meetingräumen umgebaut. Topmanager großer Firmen treffen dort dann eng getaktet ihre Geschäftspartner aus der ganzen Welt. Vom offiziellen Programm der Konferenz kriegen viele kaum etwas mit.
Und zum Auftakt des Weltwirtschaftsforums hat die Entwicklungsorganisation Oxfam ihren Jahresbericht vorgestellt. Demnach wird die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer. Konstantin Röse.
Die Zahlen von Oxfam haben es in sich. Im vergangenen Jahr ist das Vermögen der Superreichen 3-mal schneller gewachsen als noch im Vorjahr. 2024 gab es 2.800 Milliardärinnen und Milliardäre weltweit, damit im Schnitt fast 4 neue pro Woche. Gleichzeitig ist die Zahl der Menschen, die hungern, gestiegen. Amitabh Behar, geschäftsführender Direktor der Entwicklungsorganisation Oxfam, wird deshalb deutlich.
Inequality is a policy failure.
Ungleichheit ist ein Versagen der Politik, das ist eine politische Entscheidung. Und letztlich sind es die Menschen, die dafür sorgen müssen, dass Regierungen zur Verantwortung gezogen werden. Das ist leichter gesagt als getan. Eine Kluft zeigt sich auch zwischen den Ländern. Die wirtschaftlich starken Länder im globalen Norden bestimmen laut Oxfam die Regeln, von denen dann Superreiche und Konzerne profitieren. Der globale Süden hat dagegen das Nachsehen. Sorgen macht Oxfam, dass Superreiche zunehmend politische Macht bekommen. Zu sehen sei das etwa in den USA bei Donald Trump und Elon Musk, sagt Amitabh Behar. Ein milliardenschwerer Präsident, der bei seiner Vereidigung von der reichsten Person unterstützt wird, das zeigt deutlich, dass Oligarchen die Politik verändern und ein Wirtschaftssystem schaffen können, das sie im Wesentlichen begünstigt. BH untermauert das mit weiteren Zahlen. Selbst wenn die reichsten 10 Milliardäre über Nacht 99% ihres Vermögens verlieren würden, blieben sie Milliardäre. Marlene Engelhorn, die Nachfahrin eines BASF-Gründers und Millionenerbin, geht einen anderen Weg. Sie hat schon vor längerem beschlossen, den Großteil ihres Vermögens zu spenden. Als Aktivistin setzt sie sich dafür ein, Vermögen von Superreichen höher zu besteuern und Macht zu beschränken.
Wir brauchen das und deswegen, glaube ich, sind immer mehr offen dafür nachzudenken, ob es nicht doch sinnvoll wäre zu schauen, dass man diese Übermacht, die in extremem Vermögen gebündelt ist, ob man die nicht doch wieder reguliert und begrenzt und schaut, wie man damit einen demokratischen Umgang findet, statt es aus dem Ruder laufen zu lassen, was momentan passiert.
In Deutschland gibt es mittlerweile 130 Milliardäre mit einem Vermögen von rund 600 Milliarden Euro. Damit hat Deutschland nach den USA, China und Indien die meisten Milliardäre. Viele würden oft weniger Steuern und Abgaben zahlen als Familien in der Mittelschicht, heißt es von Oxfam. Amitabh BH wünscht sich von einer kommenden Bundesregierung zwei Dinge. Ich hoffe wirklich, dass Deutschland dafür sorgt, dass die Superreichen stärker besteuert werden. Was wir brauchen, ist Führung, um eine gleichberechtigtere Gesellschaft hinzukriegen.
Die 46. Ausgabe des Filmfestivals Max-Ophüls-Preis. Heute Abend wird sie im Saarbrücker CineStar eröffnet. Neben Produktionen aus Deutschland sind in diesem Jahr auch wieder Filme aus Österreich und der Schweiz im Wettbewerb. Barbara Grech mit Einzelheiten.
In den kommenden Tagen können die Zuschauer aus einem Gesamtangebot von 151 Filmen auswählen. In zahlreichen Nebenreihen, aber eben auch im Wettbewerbsprogramm, in dem insgesamt 57 Filme in den Kategorien Spiel- und Dokumentarfilm sowie Kurz- und mittellanger Film um die Preise des Filmfestivals Max-Ophüls-Preis konkurrieren. Es werden 19 Preise im Gesamtwert von knapp 130.000 Euro vergeben. Der wichtigste ist natürlich der Max-Ophüls-Preis für den besten Spielfilm. In der Spielfilmjury sitzt in diesem Jahr die aus dem Kieler Tatort und der Serie Game of Thrones bekannte Schauspielerin Sibel Kekkili. Ehrengast ist der bekannte deutsche Regisseur Christian Petzold. Die Wettbewerbsfilme werden in diesem Jahr auch wieder im Passage-Kino in Saarbrücken gezeigt, das wieder am Festivalbetrieb teilnimmt. Daneben auch in Kinos im Land wie den Thalia-Lichtspielen in Buß, der Kinowerkstatt in St. Ingbert sowie der Capitol Movie World in Saarlouis. Das Festival geht bis einschließlich kommenden Sonntag. Am Samstag dann findet die Preisverleihung im Saarbrücker E-Werk statt.
Und das Wetter im Saarland. Nach dem Nebel heute sonnig, minus 1 bis plus 4 Grad. In der Nacht zunächst häufig klar, teils Nebel oder Hochnebel, minus 2 bis minus 6 Grad. Das war die SR Info. Bilanz am Mittag am Mikrofon heute Isabel Tentrup. Danke für Ihr Interesse.
SR Info. Auslandspresseschau.
Zur heutigen Einführung von Donald Trump in das Amt des US-Präsidenten heißt es in der niederländischen Zeitung De Telegraaf: Alle Zeichen stehen auf eine Offensive gemäß dem Slogan America First, die die Interessen der USA über alles stellt. In der Tat scheut sich Trump nicht, anderen bei der Verfolgung von Eigeninteressen gnadenlos auf die Füße zu treten. In den letzten Wochen schien es, als sei er schon am Ruder. Er drohte mit Handelszöllen und damit, Grönland und den Panama-Kanal notfalls mit Waffengewalt zu erobern und fachte die Diskussion um höhere Verteidigungsausgaben der NATO-Staaten an. Damit hat er bereits für Verwirrung auf der internationalen Bühne gesorgt. Trump scheint keine Grenzen zu kennen. Auch die Zeitung Pravo aus Tschechien spricht angesichts der künftigen US-Regierung von schlechten Nachrichten. Wir sind Zeugen ausladender, symbolischer Gesten und überhitzter Rhetorik. Trumps Versprechen sind mal trivial, mal unrealistisch. Dazu zählt auch die Fantasterei, dass er den Ukraine-Krieg innerhalb eines Tages beenden wird. Den Auftakt bildet die Ankündigung, Grönland zu kaufen und den Panama-Kanal wieder unter die Kontrolle der USA zu bringen. Ganz abgesehen von den geschmacklosen Scherzen über Kanada als künftigen 51. Bundesstaat. Der Streit um Grönland mit Dänemark ist nur ein Beispiel für die drohende Schwächung der transatlantischen Beziehungen. Für uns sind das alles nur schlechte Nachrichten. Die spanische Zeitung El País befasst sich mit der Gästeliste der Amtseinführung. Trump verfügt über einen ausreichenden Hofstaat von Fanatikern, um alle Machtpositionen in Washington zu besetzen, ohne dass er sich wie in seiner ersten Amtszeit mit Berufspolitikern herumschlagen muss, die ihm die Demokratie erklären. Die Gästeliste für die Amtseinführung sendet eine klare Botschaft an den Rest der Welt. Internationale Führungspersönlichkeiten, die sich zwischen Ultranationalismus, Populismus und der extremen Rechten bewegen, sind ebenso eingeladen wie Trumps neue Freunde aus dem Silicon Valley. Elon Musk, Mark Zuckerberg und Jeff Bezos. Zusammen mit den Chefs von OpenAI, Google, Apple, Uber und TikTok entsteht das Bild einer neuen Weltmacht, einer technologischen Oligarchie, die keine Grenzen für ihr Wachstum akzeptiert. Und die Nezavissimaya Gazeta aus Russland kritisiert: Bemerkenswert an Trumps Amtseinführung ist die Tatsache, dass der neue Präsident offenbar keinen Vertreter Russlands in die Liste seiner Gleichgesinnten aufgenommen hat und die Beziehungen zum Kreml nicht als Priorität betrachtet. Vorbei sind die Zeiten, in denen Trump versprach, den Ukraine-Russland-Konflikt an seinem ersten Tag im Amt zu lösen. Jetzt sagt er, dass die Versöhnung zwischen Moskau und Kiew eine Aufgabe von mindestens 6 Monaten ist und weder Experten noch Journalisten haben eine klare Vorstellung davon, welche Art von Friedensplan der amerikanische Präsident hat. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.